durch die Schließung der Straße von Hormuz. Die Leidtragenden sind eigentlich die Chinesen.
Hallo und herzlich willkommen heute bei einer weiteren Ausgabe unseres Investment-Podcasts, die Message, der Investment-Podcast. Hi Olli, schön, dass du da bist.
Guten Morgen Olli.
Die USA und Israel und auch Iran machen uns gerade ein bisschen zu schaffen. Wir sehen natürlich viel Leid und wir befinden uns jetzt schon im 7. Tag. Sehen wir noch eine viel längere Auseinandersetzung?
Das ist eine gute Frage. Das muss man sicherlich sehen. Wir haben jetzt 7. Tag, wie du sagst. Ich hatte in der Vorbereitung der Folge, ursprünglich wollte ich sagen, der Ölpreis ist seit Jahresanfang irgendwie knapp über 30% gestiegen. Es sind jetzt aber schon 40%. Also man sieht, der Druck nimmt zu. Wir haben letztendlich jetzt fast eine vollständige Schließung der Straße von Hormuz. Also heute Morgen, in den letzten 24 Stunden haben irgendwie zwei Schiffe das Ganze passiert. Wie lange dauert der Konflikt noch, ist schwer zu sagen. Es scheint da keine Einigkeit zu geben und Iran, obwohl die Figuren oben abgetrennt im wahrsten Sinne des Wortes sind, scheint sich da weiter Widerstand zu regen. Und gut, das ist natürlich ein Szenario, die Schließung der Straße ist vielleicht seit Dekaden auch überdacht und vorbereitet worden. Also es gibt wohl scheinbar 5000 kleinere Boote, mit denen man solche Guerilla-Taktiken starten kann. Und wie lange es noch dauert, weiß man nicht. Es gibt das sogenannte Missile Math, also die Rechnung, wie lange reicht denn die Munition auf beiden Seiten. Da bin ich jetzt kein Fachmann. Man spricht in Militärkreisen vom Magazine Death. Also wann ist das leer, das Magazin? Wer kann da nicht weitermachen? Gleichwohl muss man sagen, wir haben eine sehr asymmetrische Kriegsführung. Da auf der einen Seite einfache Waffen stehen, die wenig kosten. Und so Abfangraketen, glaube ich, bis zu 2 Millionen. Also das ist auch eine Frage des Kostenpunkts. Und wir werden sehen, wie lange das hält. Es bleibt spannend.
Jetzt kommt wieder die große Frage, ob wir Trump glauben können. Denn er sagt, er geht, kann sehr lange gehen.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist ja beim Pokern, sage ich auch nicht. Ich habe nur 3 Siebener auf dem Blatt als Beispiel. Sondern natürlich wissen wir es letztendlich nicht. Wir haben damals gesehen in diesem 12-Tage-Krieg in Israel gegen Iran, da wurde ja das Ganze auch ein bisschen knapper mit den Verteidigungswaffen. Das heißt, es ist eine sehr delikate Sache. Auf der anderen Seite spielt es jetzt natürlich Russland in die Karten, denn jede Abfangrakete, die vielleicht nicht da ist, fehlt auch in der Ukraine. Also es ist schon ein sehr spezielle Lage im Moment.
Wenn wir uns die Straße von Hormuz nochmal kurz anschauen, auch da hat Trump ja gesagt, dass er anbietet, dass die Marine im Prinzip Begleitschiffe stellt, um zu sichern, dass weiterhin der Trade auf der Welt stattfinden kann.
Ja.
Ist das eine positive Aussage von Trump für die Märkte?
Ja, man will sicherlich erstmal beruhigen, weil der hohe Ölpreis ist natürlich für den US-Konsumenten und auch auf Hinsicht der Midterms sicherlich nicht positiv. Also weil wir da natürlich die Gefahr haben, dass die Inflation wieder anspringt. Und das willst du natürlich gar nicht, weil sich das auf die erstmal natürlich an der Tankstelle bemerkbar macht, aber auch im zweiten Schritt natürlich bei den Nahrungsmittelpreisen dann wieder Einhalt findet. Wir haben letztendlich, im Moment ist die USA erstmal ein Profiteur von der Situation, weil die ja auch exportieren. Die sind ja ein Überschussland, was Erdölförderung betrifft. Wir haben letztendlich geopolitisch eine Lage, dass wir sagen, wir hatten den Angriff auf Venezuela. Damit hatte China auch schon angefangen, mehr Stockpiles für Öl anzulegen, also eine strategische Reserve, die die USA ja auch haben. Weil am Ende musst du schauen, was jetzt gerade passiert durch die Schließung der Straße von Hormuz. Die Leidtragenden sind eigentlich die Chinesen. Denn wenn man die Exporte von Rohöl sieht, dann haben wir China eben, die rund 38% des Öls von dort, was die Straße passiert, nehmen. Bei den USA sind es irgendwie 3%, Europa auch nur 3%, was das Öl angeht. Da sind die anderen asiatischen Staaten wie Indien, Südkorea und Japan, die haben alle zwischen 11% und 15%. Heute Morgen kam die Meldung, dass die USA für 30 Tage Indien erlaubt, russisches Öl zu beziehen, um es zu raffinieren. Da siehst du einfach, wie diese einzelnen Spannungen da sind. Und wem spielt es natürlich in die Karten? Höherer Ölpreis ist natürlich gut für Russland auch, die jetzt dann auch wieder an Indien exportieren können. Also insgesamt muss man sagen, die Straße von Hormuz ist eigentlich wie eine Schlagader, wie eine Hauptschlagader für die Wirtschaft. Denn wir haben über 40% des Öls, geht da durch und auch rund 25, fast 30% von LNG und das spüren auch andere.
Eine Zwischenfrage vielleicht, bevor wir über die Schwellenländer und China sprechen. man spricht nicht sehr viel über Russland in dieser aktuellen Situation. Ja. Sind die einer der großen Profiteure und kann das wiederum schlecht für die Ukraine und auch Europa sein?
Definitiv profitiert Russland davon, weil ja weiter Öl und LNG exportiert wird und höhere Preise bedeuten natürlich bei gleicher Menge höhere Einnahmen. Zu dem Thema LNG muss man sagen, dass ja in Ras Laffan, kannte ich vorher auch nicht, eine der größten Raffinerien und LNG-Ports dort unten in Katar, da letztendlich ist LNG auch etwas, was jetzt dadurch verknappt wird und dort ist eben auch China einer der Hauptabnehmer für das katarische LNG. Das heißt, am Ende des Tages, wenn man es geopolitisch, geostrategisch sieht, die USA sind erstmal fein raus, sie sind energieunabhängig. Natürlich spielt das bei denen in die Inflationsrate und bei dem Konsumenten mit rein, aber rein für die Versorgung bringt man damit China jetzt auch in eine Bredouille.
Jetzt lass uns doch mal nur kurz über die Schwellenländer sprechen, denn wenn China leidet, wir haben natürlich auch in Korea zum Beispiel gesehen, dass die Preise am Aktienmarkt gelitten haben. Und wenn wir am Anfang des Jahres blicken, dann waren die Schwellenländer eine der Märkte, ja, in die man gegangen ist, um die USA zu ersetzen.
Genau, wir hatten ja eine Dollarschwäche und wir hatten einen Blick auf die USA durch die Verschuldung, der so war. Jetzt hat sich das Ganze erstmal revidiert. Wir hatten mehr Leute, die in Emerging Market Aktien gegangen sind, einfach weil die Bewertung teilweise günstiger war, weil man mit einer Dollarschwäche gerechnet hat, wo dann auch diese Märkte eben profitieren. Jetzt haben wir den Reflex eigentlich, dass wir eine Flucht in die Sicherheit haben. Das heißt, US-Dollar ist wieder gesucht. Und du siehst eigentlich schön, man müsste vielleicht mal eine Korrelationsanalyse machen. Wenn ich jetzt dieses Thema Ölpreis sehe, es gibt, wenn ich mir schaue, wer exportiert, wer importiert, also Exporteure sind zum Beispiel Russland, Saudi-Arabien, Kanada, Irak, Iran, die Emirate, Importeure China, Indien, Italien. Also vielleicht mal zu schauen, wie haben sich die einzelnen Märkte da entwickelt. Und du siehst es eben, China ist unter Druck, Indien jetzt mit der Meldung, dass sie russisches Öl raffinieren dürfen. Das ist etwas, diese Energieabhängigkeit. Und das ist auch im Wechselkurs Euro-US-Dollar. Denn wir haben den Euro, der bis auf 1,15,5 oder sowas runter war von 1,20. Du siehst einfach, dieser Ölpreis-Spike, diese Energieunsicherheit legt dir offen, wer gut positioniert ist in der Energiefrage und wer nicht. Und wir sind es mal wieder nicht.
Ich wollte gerade sagen, wir wissen, wo Deutschland steht.
Ja gut, wenn man halt ganz clever diese Speicher auch nie füllt. Also du siehst halt, andere Länder agieren da wieder ein bisschen proaktiver. Wir haben in den USA seit Jahrzehnten eine strategische Ölreserve. Wir haben in China, die das aufgebaut haben. Und wir haben halt etwas leerere Gasspeicher. Ja, was soll man sagen?
Jetzt hast du drüber gesprochen, dass wieder die Flucht zurück in den US-Dollar da ist. Ich glaube, hätten wir das vor 2 Wochen angesprochen, hätte man erstmal geschmunzelt und gesagt, nee, man sucht schon Alternativen.
Ja.
Kehrt sich alles wieder um? Sehen wir vielleicht auch wieder Inflows in den amerikanischen Markt und vielleicht noch einen stärkeren Inflow in Europa?
Also in Europa glaube ich eher nicht, weil das jetzt wieder diese geopolitische Lage aktuell da spiegelt. Ich glaube, was man jetzt halt hat, dass Leute vielleicht wieder sehen, an USA kommst du doch nicht vorbei. Die sind self-sufficient in Energie und auch ein Reflex zu sagen, viele Gelder, die dann dort in diese Märkte vielleicht auch geflossen sind, dass man eher sagt, ich habe hier auf dem Kontinent oder auch in der eurasischen Platte jetzt 2 Kriege und in den USA ist alles fein. Also vielleicht ist das auch ein Hinweis. Gleichwohl ist der US-Markt natürlich teurer als andere Märkte. Aber eine interessante Wildcard wird sein, wenn der Krieg dort länger dauert in den arabischen Ländern. Wir haben ja auch sehr viel Geld, was aus diesen Ländern in US-Anleihen, in US-Aktien geflossen wird. Wie sieht's da mit den Budgets aus, wenn länger keine Öleinnahmen fließen, werden dann vielleicht Gelder repatriiert? Also es sind einige interessante Fragen, die sich stellen. Du siehst aber, jeder hält jetzt erstmal zurück. China hat jetzt die Exporte ausgesetzt für Öl und Ölprodukte, raffinierte Produkte. Also die Frage ist ganz einfach wichtig ist, wie lange dauert dieser Konflikt? Wie lange ist die Straße dicht? Es ist im Moment eine Sackgasse und aus der müssen wir raus.
Wir hatten vor ein paar Folgen über das Thema Blue Owl, wo du mich ja dankensweise aufgeklärt hast. Jetzt habe ich gesehen, dass dort die Kurse weiterfallen.
Ja, Private Credit ist weiter ein bisschen in einem schlechten Licht. wir haben einen Markt, der ist 2,3 Billionen Dollar groß. Der ist sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und das ist, glaube ich, auch das Problem. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Die Frage ist, wenn du Kredite vergibst, wie gut ist deine Dokumentation, wie gut ist deine Due Diligence. Und wir hatten das damals, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber in den 2006er, 7er, 8er Jahren oder vorlaufend, wo wir die Immobilienkrise in den USA hatten, wo einfach Kredite laxer vergeben wurden. Und wir haben natürlich hier eine andere Situation, weil wir nicht diesen Hebel haben über diese großen Kredite, um ein Asset zu kaufen. Aber wir haben hier Investoren, wo viel Geld reingeflossen ist mit einem Renditeversprechen. Und was halt die Problematik ist, dass es natürlich nicht liquide ist, dass es opak ist, also ein bisschen Blackbox-Charakter, wer schaut da durch? Und du siehst halt jetzt wieder, jetzt kam die Meldung gestern, dass irgendein Kredit, der in einem Fonds bei einem sehr, sehr großen Anbieter ist, innerhalb der vor 3 Monaten noch mit 100 bewertet war, gestern mit 0 bewertet wurde. Und das ist natürlich, das feuert das natürlich an, wenn du nicht genau weißt, was ist da drin, was hast du. Wir haben die Problematik, das Thema AI, was Software betroffen hat. Dann haben wir das Thema jetzt höhere Energiepreise wieder. Das ist ja auch für Firmen, wenn du höhere Kosten hast im Transport und so weiter, es drückt einfach auf die Marge. Und wenn du dann die Covenants vielleicht reißt, also ich glaube, dass wir in diesen Sachen noch mehr Probleme sehen werden. Die Frage ist aber, wie bei allem, wer hat den Job ordentlich gemacht? Wer hat die Analyse ordentlich gemacht? Wer war vorsichtig? Aber wenn viel Geld in einen Sektor fließt und das investiert werden muss, kannst du auch davon ausgehen, dass gerade neuere Player vielleicht nicht so vorsichtig waren. Ja, wir werden es sehen.
Alles etwas kritischer. Wir haben schon ein paar Mal jetzt das Wort Safe Haven angesprochen. Wo ist denn jetzt der Safe Haven? Denn auf der Bond-Seite sehen wir auch einen Sell-Off.
Auf der Bond-Seite sehen wir auch einen Sell-Off. Der erste Reflex war halt mit dem Angriff, dass die US Treasuries, die 10-Jährigen, irgendwie auf 3,96 stark gegangen sind, weil natürlich diese Sicherheit gesucht wurde. Gleichwohl hat sich das dann am folgenden Tag, also der Montag war so, dass viele gesagt haben, ah ja, sehr erfolgreiche, schnelle Aktion. Und dann stellte sich der Markt, dann ist immer wieder witzig, wie diese Informationen verarbeitet werden, dass man dann doch irgendwie sagte, ah, warte mal, geht ja doch weiter. Und dann kam eben genau diese Gegenbewegung, dass wir jetzt immer, glaube ich, bei 4,14 bei den 10-Jährigen in den USA, weil man natürlich jetzt weiterblickt, der Markt blickt weiter. Das war der erste Reflex, ich gehe in Bonds, in US-Bonds, um in die Sicherheit zu gehen. Und jetzt stellt man sich die Frage, okay, wie lange dauert dieser Konflikt? Wie hoch steigen die Ölpreise? Was bedeutet das für die Inflationsrate? Und wir haben natürlich gerade in Europa auch noch das Gespenst der Stagflation. Wenn ich sage, ich habe einen höheren Ölpreis, höhere Inflationsraten und gleichzeitig das Wachstum, dieses zarte Pflänzchen, was wir durch die Konjunkturprogramme vielleicht sehen wollten, stellen ja jetzt einige auch schon wieder in Frage. Das heißt, wenn wir dann hier noch ein rückläufiges Wachstum haben oder Nullwachstum mit Inflation, haben wir ein stagflationäres Umfeld. Das ist auch Gift für Bonds. Es bleibt schwierig. Gold hatte auch einen Moment, wo es stark gefallen ist, ein paar Prozent. Das kann aber auch sein, dass Leute einfach Liquidität gesucht haben, denn in der Liquidity Crisis, sell what you can, not what you want. Also, dass Leute Gold benutzt haben als hochliquides, um da Löcher zu stopfen. Ich glaube, wenn die Straße geschlossen bleibt, wenn der Konflikt weitergeht, werden wir uns noch auf ein bisschen Volatilität einstellen müssen.
Gehst du auch von einer stärkeren Korrektur aus? Denn wir hören ja jetzt viele negative Nachrichten. Es fängt an, so ein bisschen zu brennen an sehr vielen verschiedenen Stellen. Könnte das alles ein Katalysator für eine richtige Korrektur sein?
Also ich denke, so 10-15% kann es schnell auch nochmal nach unten gehen. Denn wir sehen, die Leute werden nervöser. Wir haben in Südkorea, du sprachst es vorhin an, einen Sell-Off gehabt. Wir haben dort 20% Bewegung gehabt. Da waren natürlich viele Tech-Werte, die auch sehr, sehr stark gestiegen sind, muss man sagen, seit Jahresanfang. Ich glaube, der Markt war deutlich zweistellig im Plus. Das heißt, das ist jetzt auch eine Korrektur. Aber du siehst, dass mehr spekulatives Geld unterwegs war, dass Leute euphorischer waren. Und das ist natürlich, wenn sowas dann mit einem Risk-Off-Modus korrespondiert oder dem entgegentrifft, hat es natürlich auch Probleme. Zudem sind Leute geleveraged unterwegs. Du siehst aber, dass es wieder zum Center geht. Das heißt, der US-Dollar gesucht, als Beispiel, sage ich mal, ich muss jetzt ein Wortspiel einfügen, wie gewonnen, so zerronnen. Da steckt der Won drin, der koreanische Won. Denn der koreanische Won hat nämlich auch deutlich verloren und ist auf dem tiefsten Stand seit 17 Jahren gegenüber dem US-Dollar. Also es ist wirklich etwas, wo du siehst, größere Räume werden dann gesucht, kleinere Währungen sind unter Druck. Diesmal siehst du aber auch, wenn ich mir die Währungsseite angucke, und die war diversifizieren, wenn du Austral-Dollar hattest, wenn du Kanada-Dollar hattest, Norwegen-Kronen, die haben diesmal diversifizierende Elemente. Warum? Weil die Rohstoffpreise natürlich auch gut sind. Das heißt, das ist eine Möglichkeit zu diversifizieren. Ansonsten war Diversifikator war Kasse, der Dollar, der diesmal geholfen hat. Nach vorne gehen, bleibt die Portfoliokonstruktion glaube ich, schwieriger. Man muss wirklich wissen, wir haben die Gefahr bei den Langlaufenden, dass es nach oben überschießen kann. Ich würde mich bei Bonds eher bei 4-5 Jahren sehen, das habe ich auch schon mal gesagt, wo ich einen Rolldown habe. Aber auch die Zinssenkungen stehen natürlich jetzt in Frage. Also kommt dieses kurze Ende wirklich noch runter? Oder ist jetzt aufgrund der Inflationsgefahren, ist das Pulver schon verschossen? Also es hat viel Unsicherheit in den Markt gebracht.
Und dann vielleicht als letzte, können wir schon über die Message sprechen?
Ich würde noch die Earnings USA, würde ich okay. noch, und dann können wir die Message.
Dann bedeutet das aber, dass wir auch jetzt noch weiter Kasse aufbauen könnten, wenn wir noch einen weiteren Rücksetzer erwarten können?
Also die Frage ist, wie lange dauert der Konflikt? Was ist mit dem Ölpreis? Wie gesagt, heute ist er bei $86 Brent weitergestiegen. Ich sehe noch nicht das Ende des Konfliktes, von daher glaube ich nicht zu offensiv zu sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen. Weiß man natürlich nicht. Aber ich würde noch nicht alles Pulver verschießen. Obwohl wir natürlich sehen, wenn ich jetzt mir die Earnings anschaue in den USA, super Earnings Season, Gewinne sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn ich, und das habe ich, glaube ich, mantramäßig immer schon gesagt, wenn ich eine solide Bilanz habe, also die Firmen, die wirklich Cash haben, für die ist Krise auch immer eine Chance. Also ich habe dann letztendlich Firmen, die auch weiter günstig Aktien zurückkaufen können. Und von daher in den richtigen Aktien würde ich investiert bleiben. Wenn ich irgendwas habe, wo ich ein bisschen unsicher bin, würde ich vielleicht auch mal ein bisschen Kasse jetzt aufbauen, falls es einen Sturz gibt, dann zugreifen zu können. Aber wie gesagt, keine binäre 0-1-Entscheidung. Vorsichtig bleiben.
Dein Thema Sachwerte können wir vielleicht irgendwann mal als Slogan aufnehmen. Was wir aber schon haben, wo wir immer noch am Ende gerne drüber sprechen, ist die Message. Was wäre deine Message für die nächsten paar Wochen?
Meine Message ist, das Portfolio zu durchschauen, wo sind Risiken, und die Message ist nach wie vor Energie. Also jeder Europäer, jeder Deutscher, wir sind Energie pur, sage ich immer. Also jeder sollte Energiewerte in seinem privaten Depot haben, um die Risiken, die einem im privaten Umfeld, sei es Spritpreise, sei es Heizöl und so weiter oder irgendwelche Energieträger betreffen, jeder sollte sich im Energiesektor positionieren, um sich abzuhatchen.
Hattest du in deinen 5 Tipps der Aktien, die du uns mal genannt hast, Energiewerte drin?
Da war kein Energiewert drin, beziehungsweise einer der... Ja, das waren alles leider Value-Werte. Es war aber ein Energiewert indirekt drin, nämlich die Berkshire. Und auch hier muss man sagen, die Berkshire, ich hatte es in einem kleinen LinkedIn-Post geschrieben, als eine der 3 teuersten Aktien. Also es war einmal, Berkshire war die teuerste in den USA. Wir hatten Lind und Sprüngli die teuerste in der Schweiz und der Tiergarten Berlin, also Zoo Berlin als teuerste in Deutschland. Und da hatte ich auch geschrieben, ich glaube, dass bei Berkshire wir wieder an einen Punkt kommen, dass bald eigene Aktienrückkäufe passieren und zeitlich könnte es nicht besser passen. Gestern Greg Abel sagt, seine 15 Millionen Gehalt im Jahr zahlt er komplett oder investiert er komplett in Berkshire und auch die Rückkäufe bei Berkshire haben wieder begonnen. Das hat gestern dazu geführt, dass die Aktie 2,7% im Plus ist gegen den Markt. Das ist etwas, wo ja mit Berkshire Hathaway Energy auch ein Energieversorger drin ist. Das ist was man auch auf dem Niveau, glaube ich, wenn man in 5 oder 10 Jahren schaut, glaube ich, glücklich zurückschauen kann.
Klasse, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Hoffen wir, dass der Konflikt bald vorbei ist. Und bis zum nächsten Mal bei The Message,
der Investment Podcast.